Eigentlich sollte ich heute über Freundschaft und Liebe sprechen und wie man die Liebe in einer Beziehung pflegt. Da muss ich euch leider enttäuschen. Ich weiß nicht, ob mir der Valentinstag zu wenig bewusst war, als ich das alles vorbereitet habe. Wir befinden uns ja in der Predigtreihe Gottes großer Plan für die Menschen. Und dieser große Plan beschreibt Paulus in den ersten 14 Versen, also eigentlich in den ersten zwei sind Begrüßung, die 12 Verse, beginnt er dann mit dieser Beschreibung im Epheserbrief. Aber ich muss schon sagen, dass dieser Abschnitt sehr viel mit Liebe zu tun hat. Es geht, wie Claudia auch schon gesagt hat, in diesem Abschnitt auch um eine Liebensbeziehung. Paulus beschreibt nämlich die unbeschreibliche Liebe Gottes zu uns Menschen. Und für diese Liebe bezahlte Gott einen sehr hohen Preis. Und nun beginnen wir mit dem zweiten Teil dieser Predigtreihe. Wer den ersten verpasst hat, kann den nachhören über unsere Webseite oder es gibt noch einige Skripts hinten auf dem Infotisch. Das so für das gute Verständnis ist nicht schlecht, wenn man diese drei Teile sich mal zu Gemüte führt, weil das alles ineinander zusammenhängt. Übrigens ist im griechischen Text die Verse 3 bis 14, glaube ich, ein Satz. Und das ist so, das ist noch schwierig zum Übersetzen, das ist alles ineinander verschachtelt und so. Und deshalb ist es eine Herausforderung. Es hängt alles irgendwie zusammen. Und deshalb ist es auch wichtig, überhaupt das Grundkonzept zu verstehen. Das ist ein sehr wichtiges. Also heute erlöst aufgrund der Gnade. Weshalb Paulus von dem, was er den Ephesern schreibt, begeistert ist, das kann man nur verstehen, wenn man die Tatsachen kennt, von denen Paulus, und ich würde auch sagen, von denen die Bibel eigentlich ausgeht. Man kann das eigentlich gar nicht unabhängig anschauen, sonst kann man die Begeisterung nicht verstehen. Also wenn ich mich über eine, nehmen wir mal ein Beispiel vom Mann, sonst muss ich immer das Auto nehmen, wenn man eine Frau eine, ich weiß zwar nicht, ob die Freude hat an einer Küchenmaschine, aber wenn man eine Frau eine Küchenmaschine sagt und sie freut sich darüber, dann weiß man warum, weil die alte nichts mehr taugte. Also freut sich über das Neue. Sie hat immer Freude, hat immer einen Hintergrund. Und so natürlich auch hier. Paulus ist davon überzeugt, dass jeder Mensch durch die Sünde von Adam und Eva total verloren und hoffnungslos leben muss. Niemand kann das, was damals kaputt gegangen ist, reparieren. Kein Mensch kann den Frieden mit Gott wiederherstellen und sei er noch so freundlich und noch so anständig. Paulus erklärt den Christen in Rom, durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Es gibt keine einzige Ausnahme. Jeder Mensch ist von dieser Sünde und von ihren Folgen betroffen. Und wir haben immer in unserem Hirn eine falsche Schaltung. Wenn wir Sünde hören, meinen wir immer böse Menschen, gute Menschen. Ist immer moralisch. Die Bibel spricht aber nicht von einer Moral primär, sondern von einem Zustand des Menschen. Ein Mensch kann freundlich sein, er kann Kinderheime aufbauen, er kann den Armen helfen, alles tun. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er das gleiche Problem hat wie jeder andere Mensch, wie der Mörder und wie der Dieb. Nämlich die Sünde. Es macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Gott wird in seiner Herrlichkeit nicht mehr sichtbar. Und das Resultat dieser Hoffnungslosigkeit ist der Tod. Wie Paulus sagt, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Damit meint Paulus nicht nur die Tatsache, dass wir einmal sterben werden. Tod meint hier, dass wir für Zeit und Ewigkeit verloren sind und von Gott entfernt leben. Und dieser Zustand, das ist die Hölle. Jesus beschreibt diesen Ort in furchterregender Weise. Die Engel werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt, alles als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Wir könnten noch viele Bibelstellen anschauen, die die totale Verlorenheit und Hoffnungslosigkeit des Menschen aufzeigen. Paulus wusste, kein Mensch kann diesem Schicksal entkommen, es sei denn, Gott selbst handelt. Es sei denn, Gott selbst bringt eine Lösung. Gott selbst greift ein. Und tatsächlich, Gott hat eingegriffen. Und genau das begeistert Paulus. Dass Gott eingegriffen hat für uns Menschen. Bevor Gott die Welt erschaffen hat, wusste er, was er machen wird, sollte sich der Mensch gegen ihn auflehnen. Das haben wir ja letztes Mal angeschaut mit Plan A und Plan B. Er entschloss sich trotz dieser schweren Sünde, den Menschen nicht hoffnungslos in seinem Elend zu überlassen. Von allem Anfang an hat Gott uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan oder sein Wille, so hat er es beschlossen. Durch seinen Sohn sollten wir die zerbrochene Beziehung zu ihm wiederherstellen können. Er wollte die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir uns mit ihm versöhnen können. Und dafür bezahlte Gott einen sehr, sehr hohen Preis, wie Paulus schreibt, durch Gottes geliebten Sohn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Da sehen wir, um was es dem Paulus ging. Er sieht, dass Gott von Anfang an diese Lösung bereithielt für uns. Dieser Beschluss von Gott, bevor er die Welt erschaffen hatte, war ein großes Opfer. Gut, die einen werden jetzt sagen, es sei doch etwas übertrieben mit diesem Opfer. Es gibt übrigens auch Leute, die halten überhaupt nichts von diesem Opfer von Jesus. Das sei überhaupt überflüssig. Es gibt auch Kirchen, die dieser Meinung sind. Gott hätte die Sünde Adams und Evas einfach übersehen oder zumindest sofort vergeben können. Dann hätten wir das ganze Debakel auf unserer Welt nicht. Das könnte man, so ist das die Meinung, von einem liebenden Gott erwarten. Und wenn das ein liebender Gott nicht tut, gibt es keinen Gott. Das ist die Schlussfolgerung, die viele heute ziehen. Ja, vielleicht würde man das von einem liebenden Gott erwarten, würde man aber auch von einem gerechten Gott so etwas erwarten. Möchten wir einen Gott, der nicht gerecht ist? Gibt es überhaupt Liebe ohne Gerechtigkeit? Ich glaube nicht. Was viele im Grunde meinen, wenn sie von der Liebe Gottes sprechen, ist eine Schwamm-drüber-Methode. Es war dumm gelaufen, Schwamm drüber. Denken wir nicht mehr dran, es ist vorbei. Augen zu und weiter. Und das kann man natürlich bis ins Extreme führen. Oh, jetzt habe ich meinen Nachbar umgebracht, Schwamm drüber, das kann passieren, Augen zu, weiter. Ja, so leben heute Leute. Seht ihr all die Morde, überall. Schwamm drüber. Ist ja nicht so tragisch. Es kann halt passieren. Ich bin ein armer Kerl. Meine Nerven sind durchgegangen. Schwamm drüber. Das funktioniert bei Gott nicht. Seine Liebe ist echt und echte Liebe lässt sich von der Gerechtigkeit nicht trennen. Oder anders gesagt, Liebe ohne Gerechtigkeit ist eigentlich gar keine Liebe, verdient diesen Begriff gar nicht. Liebe ohne Gerechtigkeit ist lediglich eine beschönigende Bezeichnung für die Gleichgültigkeit. Und wenn ihr ungerecht behandelt worden seid und ihr merkt, dass das den anderen Leuten wirklich völlig egal ist, aber sie nett sind mit euch, dann werdet ihr das nie als Liebe empfinden, sondern es wird euch verletzen, weil ihr diese Gleichgültigkeit realisiert, die im schönen Kleid daherkommt, aber es ist Gleichgültigkeit. Gottes Liebe ist größer, als wir uns das vorstellen können. Und Gott sagt über sich, als Mose Gott sehen wollte, hat Gott gesagt, also du kannst mir nachschauen, wer mich sieht von Angesicht zu Angesicht, muss sterben, das ist so ein Gott können wir nicht sehen. Aber du kannst mir nachschauen, ich offenbare mich dir. Und dann stellt der Mose seinen Spalt und dann geht Gott an ihm vorüber und dann, wenn er vorübergeht, dann spricht Gott über sich selbst. Und das ist nun interessant, was Gott sagt. Jahwe, Jahwe, das ist sein Eigenname. Gott barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Das ist ja wirklich super, oder? Bis hierher finden wir das total krass, oder? Jetzt kommt aber ein Aber. Und das hören wir nicht gern. Wir würden vermutlich, wenn wir einen schönen Vers aufhängen zu Hause, dann würden wir hier den Punkt machen, oder? Sünde, Punkt. Das Aber, das interessiert uns nicht so. Aber, es steht doch da. Aber, ungestraft lässt er niemanden, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kinder und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. Uiuiui. Ui, ui. Das klingt etwas widersprüchlich, ist es aber nicht. Wir können mit solchen Aussagen oft schlecht umgehen, weil wir dazu neigen, Gott zu verniedlichen, weil wir eine falsche Vorstellung von Gott und von seiner Liebe und überhaupt von Liebe haben. Viele Menschen machen Gott in ihren Gedanken zu einem harmlosen Opa. Aber so ist Gott eben nicht. Er lässt keine Missetat ungestraft. Würde er das tun, wäre er kein gerechter und er wäre auch kein liebender Gott. Wenn wir das begriffen und akzeptiert haben, verstehen wir die Begeisterung des Paulus und wir verstehen die Liebe Gottes. Denn Jesus hat mit seinem Blut, wie Paulus in Ephesern schreibt, die Strafe der Sünde auf sich genommen. Also Gott sucht jede Missetat heim. Er kann nichts ungestraft lassen. Deshalb, weil er das nicht kann, weil er ein gerechter Gott ist, deshalb ist Jesus gestorben. Für uns. Das ist das Evangelium. Was wir nicht selber bezahlen können, das hat Gott selbst für uns bezahlt, indem er seinen Sohn geopfert hat. Also Gott vergibt die Missetat. Er lässt nichts ungestraft und deshalb musste sein Sohn stellvertretend für uns sterben. Das war sein Vorhaben von Anfang an, bevor er die Welt erschuf. Jesus hat mit seinem Blut, wie Paulus eben schrieb, seine Sünde bezahlt. In Kolossen schreibt Paulus, ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht, ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens, doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Das ist doch super. Wenn man das versteht, dann muss man irgendwann mal begeistert sein. Und wie hat er das konkret gemacht? Er hat den Schuldbrief, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat Gott für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Statt wir die Schuld selbst bezahlen müssen, ist Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Das ist Gnade Gottes. sein Geschenk an uns Menschen. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist, schreibt Paulus. Statt Gott über die missliche Lage, in der sich der Mensch befindet, ihn anzuklagen, sollten wir anbeten, niederfallen und ihm danken, dass er bereit war, für uns dieses Opfer zu bringen. Wir sollten ihm danken, dass Jesus bereit war, unsere Strafe auf sich zu nehmen. Übrigens ist Petrus derselben Meinung wie Paulus. Petrus war ja der Meinung, dass sich Paulus manchmal etwas schwierig ausgedrückt hat. Er schreibt mal, also ist schon gut, was der Paulus geschrieben hat, aber manchmal ist es ein bisschen schwer verständlich. Aber er war doch an diesem Punkt auch rein sprachlich komplett mit Paulus einer Meinung. Er war sowieso mit Paulus einer Meinung, aber das hat er genauso in aller Deutlichkeit gesagt, dass vor der Welt der Erschaffung das schon beschlossen war. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Also auch Petrus wusste, dass Gott von Anbeginn an dieses Erlösungswerk schon konzipiert hatte. Alles vorbereitet war. Und wer nun verstanden hat, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, wer begriffen hat, dass das der größte Liebesbeweis Gottes an uns Menschen ist, wer verstanden hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der aus der Ewigkeit auf diese Erde kam, der hat die Welt ganz neu begriffen. So ist es mir gegangen, als ich zum Glauben kam. Gott hat uns die Gnade in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle Weisheit und Einsicht geschenkt. Wenn in Jesus den Sohn Gottes erkannt hat, der hat verstanden, um was es in dieser Welt und in diesem Leben geht. Deshalb schreibt Paulus den Christen in Korinth, wer den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle Dinge angemessen zu urteilen, während der selbst von niemandem, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es hat eine Horizonterweiterung. Man versteht, um was es geht in dieser Welt. Wer verstanden hat, was Jesus für uns getan hat, der hat die großen Zusammenhänge des Lebens verstanden. Der weiß, auf was es im Leben ankommt. Paulus ist noch von einem anderen Punkt begeistert, der über Jahrhunderte verborgen blieb. Und deshalb spricht Paulus vom Geheimnis des Willens Gottes, das nun endlich gelüftet worden ist. Gott hat uns das Geheimnis seines Willens wissen lassen über die gute Entscheidung, die er selbst getroffen hat. Um dieses Geheimnis geht es im ersten Teil des Epheserbriefes. Weil dieses Geheimnis ist so ein großartiges Geheimnis, also es ist es ja keines mehr, das kennen wir ja, was ist das Geheimnis? Was ist das Geheimnis, von dem Paulus spricht? Von Jesus, ja, mit ihm hat es was zu tun. Ist noch etwas spezifischer? Also Jesus ist immer eine gute Richtung. Das hat mit Jesus zu tun, aber was ist das Geheimnis? Was habt ihr bis jetzt gedacht, wenn ihr im Epheserbrief gelesen habt und es vom Geheimnis im ersten Kapitel gelesen habt? Du weißt es sowieso, wie? Also die, die jetzt meine Predigt schon gelesen haben, die dürfen natürlich nichts sagen. Wie bitte? Erlösung in Jesus Christus, ja, geht in die Richtung. Vereinen ist schlecht, Vereinen ist ein guter Begriff. Juden und Heiden. Habt ihr in der Predigt gelesen, oder was? Ah, die haben gespickt, Lehrer spicken, habt ihr gemerkt? Es ist das Geheimnis, dass Gott vor der Erschaffung der Welt nicht nur die Juden in Christus erwählte, sondern auch die Heiden durch Christus gerettet werden können. Das klingt für uns vielleicht etwas banal. Denken, ja, das wussten wir schon lang. Aber wisst ihr, warum ihr das schon lang wisst? Weil die Bibel schon lang geschrieben wurde. Aber vielleicht habt ihr nicht gewusst, warum dass das so wichtig ist und warum dass das nicht selbstverständlich ist. Denn für die Juden war das überhaupt nicht selbstverständlich. Die Juden sind das erwählte Volk Gottes und zuerst verkündigten die Juden, die Jesus nachfolgten, das Evangelium ausschließlich den Juden. Als in Jerusalem die Christen verfolgt wurden und sie in andere Städte fliehen mussten, lesen wir in der Apostelgeschichte, die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter den Juden bekannt. Ausschließlich unter den Juden. Nächster Vers zeigt dann, dass es ein paar Abweichler gab, die sich nicht an diese Regel hielten. Aber das war das Denken, das war die Überzeugung. Wir sind das erwählte Volk Gottes und wenn der Messias kommt, dann kommt er zu uns. Für uns ist das vielleicht schwer nachvollziehbar, aber so war das. Viele Juden, die Jesus als den Messias erkannten, waren der Überzeugung, dass der Messias einzig zur Erlösung der Juden gekommen sei. Doch Jesus hatte Paulus schon zu Beginn klar gemacht, dass die Heiden in Christus ebenfalls erwählt sind. Und das war ja dann auch ein Problem, das er hatte mit vielen Juden, musste er immer darum kämpfen. Als Paulus in Damaskus von Hananias getauft wurde nach seiner Begegnung mit Jesus, sagte dieser im Auftrag des Herrn zu Paulus, du sollst sein Zeuge sein, sein Zeuge Jesu, und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen und gehört hast. Allen Menschen, nicht nur den Juden. Und deshalb wird Paulus auch als der Heidenapostel bezeichnet. Und für das musste er sich immer wieder rechtfertigen gegenüber den jüdischen Gläubigen. Übrigens ist der Brief genau deshalb auch geschrieben worden. Genau das ist das Thema. Auf seinen Missionsreisen besuchte er zuerst die Juden, aber dann verkündigte er das Evangelium auch den Heiden. Den Juden in Antiochia, sagte Barnabas und Paulus, zuerst musste die Botschaft Gottes euch verkündet werden. Ihr seid das erwählte Volk. Doch ihr weist sie zurück und zeigt damit, dass ihr nicht würdig seid, das ewige Leben zu bekommen. Deshalb wenden wir uns jetzt an die Nicht-Juden. Paulus freut sich darüber, dass Gott nicht nur die Juden, sondern alle Menschen retten möchte. Im Verlauf des Briefes beschreibt er den Inhalt über dieses über Jahrhundert verborgenen Geheimnisses des Willen Gottes. Wer mir das bis jetzt nämlich nicht geglaubt hat, der kann es als schwarz auf weiß lesen. Übrigens auch, wenn ihr im Epheserbrief weiterlest. Ich sage dann noch was im Zusammenhang nächstes Mal. Da schreibt er im Epheser Kapitel 3, Vers 6, die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben. Das ist eben das Geheimnis, dass die Nichtjuden zusammen mit den Juden Erben sind, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Das ist das Geheimnis, das ist das Großartige, dass Gott alle Menschen im Blick hat. So wird alles in Christus vereint. Christus ist das Bindeglied zwischen Juden und Heiden. Das ist die Kernaussage des Epheserbriefes, dass Jesus alle Menschen vereint, die zu ihm kommen, egal von welcher Nation sie sind. Das ist die Kernaussage des Epheserbriefs. Und wenn ihr mir das nicht glaubt, dann lest in dieser Woche Epheser Kapitel 1 bis 3. Dann werdet ihr das sehen. Aber nicht nur das. Gott hatte sich vorgenommen, sobald die Zeit dafür gekommen war, alles in Christus zusammenzufassen, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Gott wollte, dass Jesus der Dreh- und Angelpunkt ist. Alles findet in Jesus sein Ziel. Wir müssen niemand anderen suchen. Wir müssen nicht sagen, ja, ich schaue jetzt mal Jesus. Vielleicht brauche ich auch noch irgendeinen Buddha oder irgend sonst einen Gott, wie er heißen mag, weil Jesus nicht reicht. Nein, es ist alles in Jesus. Er ist Dreh- und Angelpunkt. Er ist der Ausgangspunkt und er ist das Ende. Wie Jesus selbst sagt, ich bin das A und das O, also der Anfang, das Ende, A, erste Buchstaben im griechischen Alphabet und das Omega, der letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Paulus ist überwältigt von der Erlösung durch Jesus Christus. Und er ist noch mehr überwältigt von der Tatsache, dass durch Jesus alle Menschen, also nicht nur die Juden, erlöst werden. Man spürt seinem Text ab, welch eine Freude und Erleichterung es für ihn ist, zu wissen, dass jedem Mensch die Erlösung offen steht. In seinen Briefen wies er immer wieder auf diese Tatsache hin. So schreibt er dem Timotheus: Jesus hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott was? Die Juden retten will? Alle retten will. Dass Gott alle retten will. Gott will also auch dich retten. Die Liebe Gottes gilt eben auch für dich. Du kannst nicht sagen, nein, ich will, du kannst sagen, ich will von Jesus nichts wissen. Das kannst du sagen. Aber es ist eigentlich eine Dummheit. Weil Gott für dich etwas Wunderbares vorgesehen hat. Und du bist gemeint. Er hat auch dich gemeint. Die Frage ist nur, ob du dieses große Geschenk Gottes empfangen möchtest. Und eines wird ganz deutlich in dem, was Paulus sagt: Die Erwählung der Menschen und ihre Rettung kommt einzig und allein in Christus zum Tragen. Ich habe letztes Mal gefragt, wie viel mal Christus erwähnt wird. Natürlich wird es, wie reiten wir fahren, je mehr wird er erwähnt. Christus ist das Zentrum, um ihn geht es, was er für uns getan hat im Auftrag seines Vaters. Und es liegt also jetzt an dir, ob du zu Jesus dein, ob du Jesus dein Vertrauen schenken möchtest, wenn du das nicht schon getan hast. Es gibt Menschen, die die andere Seite vertreten, die, wie ich letztes Mal erklärte, die sagen, dass die Person, dass jetzt ich praktisch erwählt bin zur Rettung, jemand nicht erwählt ist zur Rettung. Diese Überzeugung habe ich ja nicht. Die würden dann sagen, es geht nicht, quasi, wenn ich bete, wenn ich mich vor Gott demütige, dann ist das ein Werk des Menschen. Und ein Werk des Menschen kann nicht retten, nur Gottes Werk kann retten. Das klingt unheimlich gut, aber es ist trotzdem falsch. Weil wenn sich ein Mensch demütigt, Demütigung ist kein Werk. Kapitulation vor Gott ist kein Werk des Menschen. Ein Mensch, der kapituliert, dem sage ich nicht, der hat jetzt was ganz Wunderbares geschaffen. Nein, der hat kapituliert. Kapitulation ist kein Werk. Und das Einzige, was wir tun müssten, ist als stolze Menschen vor Gott zu kapitulieren und sagen, ja wunderbar, dass du das für mich gemacht hast. Ich glaube, dass das, was du sagst, stimmt. Und ich kapituliere vor dir. Ich gebe auf, meine eigene Meinung zu behaupten. Das ist ein Werk. Kapitulation ist kein Werk. Deshalb ist auch die Entscheidung, unser Leben Jesus anzuvertrauen, nicht ein Werk, sondern es ist die Kapitulation. Du kannst das tun in einem Gebet. Wenn du dich vor Gott demütigst und Paulus sagt, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, macht keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn. Und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Du kannst heute den Namen des Herrn anrufen. Wenn du willst wissen, wie das genau funktioniert, ja, ich weiß gar nicht direkt, wie ich denn das machen soll. Wir haben hier Leute mit grünen Bändeln, die wissen das. Oder ihr könnt auch mich ansprechen und könnt mir auch anrufen und wir treffen uns mal, dann kann ich auch einiges noch aus der Bibel erklären, wie das geht. Ein Gebet. Und du bekommst dasselbe Erbe wie das erwählte Volk Gottes. Ob du, egal welche Nationalität du hast. Ich bete mit uns. Vater, Paulus beschreibt diese großartige Liebe von dir. Und man spürt es seinem Text ab, wie begeistert er davon ist, dass die Erlösung allen Menschen gilt. Alles ist vorbereitet. Das einzige Problem in diesem Ganzen drin ist unser eigener Stolz, dass wir im Grunde Gott sein möchten, dass sich viele Menschen wehren, vor dir zu kapitulieren und einfach mal dankbar entgegenzunehmen, was du uns geschenkt hast. Und du, Herr Jesus, hast einen hohen Preis dafür bezahlt, dass das möglich ist. Dass das Problem unserer Schuld, unserer Sünde gelöst wird. Du hast den Preis dafür bezahlt, den wir bezahlen müssten. Und wir wollen dir von ganzem Herzen dafür danken. Danke, dass du unserem Leben Hoffnung und Zukunft gegeben hast. Amen.